Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier bei Schallsleep. Heute beleuchten wir wieder ein Land, und zwar wird das Griechenland sein, da ich noch nie dort war und auch keinerlei Erfahrung habe zum Thema Babyschlaf in Griechenland und Elternsein, habe ich aber eine ganz tolle, quirlige, eloquente Gästin mir eingeladen, die liebe Christine. Hallo Christine.
Hallo Katharina, danke für die Einladung.
Ja, wir haben ein Jahr, versuchen wir es ja schon, ungefähr so hinzumanövrieren. Und du hast es angeboten, dass du was zu Griechenland sagen magst. Und bevor wir mit meinem Fragenkatalog einsteigen, würde ich sagen, kündige doch mal kurz dich selber an, wer du bist, stell dich mal vor und alles Wissenswerte einfach mal schnell für die Hörerin raushauen.
Oh, sehr gerne. Also ich bin Christina, Mutter, Berlinerin. Ich führe eine Online-Coaching-Praxis für Gründerinnen und Führungskräfte und würde sagen, ich bin gerade so in meinen wilden 30ern. mein Leben ist wie so ein, ja, so deutsch-griechisch-französischer Salat. Ein bisschen Rucola, ein bisschen Feigen, ein bisschen Camembert. Ich habe nämlich deutsche Wurzeln, ich bin hier geboren, habe aber auch eine griechische Familie und gleichzeitig auch das Glück, 7 Jahre in Paris gelebt zu haben und habe irgendwie die 3 Länder irgendwie in mir. Und in den letzten Jahren bin ich wieder nach Deutschland zurückgekommen und habe noch ein Importprodukt mitgebracht, nämlich meinen Mann, der mir eine tolle Tochter geschenkt hat. Und seitdem bin ich auch Chief Mother Officer und auch Chief Müdigkeitsofficer.
Weil du gesagt hast, dass du auch 7 Jahre in Frankreich warst, vielleicht mal ganz kurz vorab, weil wir wollen ja heute über Griechenland sprechen, aber warum ist es Frankreich nicht geworden mit deinem französischen Mann, ne? Es hätte sich auch angeboten, dort ein Kind zu bekommen oder großzuziehen.
Also ich bin ein sehr strukturierter Mensch und mache mir mal viele Gedanken darüber, was so das Richtige für mich ist. Und wir haben uns beide, mein Mann und ich haben uns zusammengesetzt, haben eine Liste gemacht und haben uns erstmal genau überlegt, wenn wir eine Familie gründen, wo würde das sein? Und da hat Deutschland gewonnen.
Auch
und
für ihn.
Deshalb Deutschland, auch für ihn, ja.
Er hat ganz klar gesagt, auf keinen Fall Paris oder Frankreich.
Genau, auf jeden Fall. Wenn, dann Deutschland, dann Berlin. Ich habe ja auch hier meine Eltern, die hier wohnen. Ich habe eine sehr enge Bindung mit meinen Eltern. Bei griechischen Familien ist es auch ganz oft so, dass man wirklich auch eng zusammenhält, füreinander da ist und sich kümmert und das auch irgendwie wichtig ist, zusammen zu sein. Und das war auch nochmal zum Beispiel ein Parameter. Es gibt noch andere, aber daher kam dann die Entscheidung zu sagen, es wird Berlin.
Ja, ist ja auch nicht die schlechteste Wahl. Und gut, also ich habe das auf jeden Fall für euch so entschieden. Was würdest du dann sagen, sind so die Hauptunterschiede zwischen, ich sage jetzt mal, Griechenland und Deutschland, was so die Betrachtung auf den Babyschlaf angeht, wenn du da so Hauptmerkmale nennen müsstest?
Also Babyschlaf ist in Griechenland gar nicht so ein großes Thema. Man geht da super entspannt irgendwie mit dem Thema um. Wenn die Mama aus dem Krankenhaus kommt oder wo auch immer der Geburtsort ist, wird normalerweise so Co-Sleeping irgendwie betrieben. Das ist total normal irgendwie, dass die Mama auch mit dem Baby schläft. Und man fragt auch nicht, schläft das Baby durch oder wie viele Stunden Schlaf hast du am Stück oder so. Und keine Ahnung, es gibt auch nicht so viele Schlafcoaches oder so. Ich habe jetzt erst letztens irgendwie auf Instagram ein Video bekommen von einer, die aus Amerika kommt und das irgendwie so nach Griechenland bringt, irgendwie mit so einem strukturierten Schlafprogramm und so. Das ist aber alles ganz neu und das gibt es ursprünglich einfach gar nicht bei uns, weil Schlaf ist einfach chaotisch und auch durcheinander und das ist in Griechenland so normal. Also zum Beispiel mittags schläft man da ja auch, ne, wenn es super heiß ist und nachts wird dann halt auch mal super spät gefeiert und dann steht man halt auch nach ein paar Stunden auf, geht arbeiten, geht dann wieder schlafen. Also man ist da so sehr entspannt, was den Schlaf einfach betrifft und hat nicht so diesen Druck, das muss jetzt irgendwie heute, muss ich jetzt 8 Stunden schlafen, sonst bin ich nicht irgendwie hier High Performer und das ist irgendwie einfach kein Thema. und auch von der Gesellschaft nicht so, weißt du, da ist nicht so dieser Druck da und deswegen sind, glaube ich, alle einfach viel entspannter. Und ich würde sagen, dass so dieses Kuscheln und Zusammensein und so einfach auch so ein Ding ist, was irgendwie alle machen. Also von daher schläft man auch gerne einfach im Familienbett und so. Das ist ja nicht so ein Ding jetzt, dass irgendwie das Kind im anderen Zimmer unbedingt schlafen muss und so. Ja.
Das heißt, es gibt sowieso schon polyphasische Schlafmuster, die man hat aufgrund des Wetters vielleicht und auch der Mentalität, wenn ich es raushöre. Und das heißt aber auch, man ist einfach so entspannt und so im Urvertrauen, dass man sich auch im Vorfeld gar nicht damit befasst. Also gibt es da irgendwie so Wissensvermittlung, vielleicht in der Geburtsvorbereitung oder von der Hebamme oder von den Eltern? Gibt es da nichts, was sie einem vorher sagen? Ich meine, ich habe jetzt meinen Test, ich bin schwanger. Sagt da keiner, ja, jetzt kommt aber das und das auf dich zu, oder?
Ja, also es gibt so einen Spruch, der dann sagt, du wirst halt nicht mehr schlafen als Mutter. Und das einfach auch, weil du dir immer Gedanken machen wirst um irgendwelche Themen. Also am Anfang sind es vielleicht einfach noch so diese Phasen, dass das Kind noch nicht durchschlafen kann. Und später sind es halt andere Sorgen, die kommen. Also das ist so ein bisschen die Rolle, die das mit sich bringt, dass man vielleicht einfach vielleicht nie wieder so schläft wie vorher.
Ja, also, schön. Also wahrscheinlich ist das Wort wörtlich übersetzt, was du gesagt hast. Ja, und wie war das dann aber für dich, wenn du dieses Mindset von Anfang an hattest, aber dann irgendwo ja auch geprägt durch Frankreich, irgendwie auch geprägt durch natürlich Berlin oder Deutschland. Wie war das dann für dich, dann Mutter zu sein und jetzt kannst du nicht mehr schlafen?
Ja, also für mich war das sehr schwer, als ich so in so einer Mama-Gruppe war, nach der Geburt irgendwie plötzlich in diesem Thema so gefangen zu sein, weil jedes Gespräch irgendwie darum ging. Und weil das irgendwie nie Thema bei mir war, dachte ich immer, irgendwie stimmt was nicht mit mir. Da waren auch teilweise, es war so eine internationale Gruppe und da waren auch zwei Amerikanerinnen drin und da hat auch eine zum Beispiel immer Werbung gemacht für dieses Buch, was ich nicht nennen will, bei denen das Kind durchschläft und so. Und ich saß irgendwie in dieser Gruppe und dachte irgendwie, mache ich irgendwie was falsch oder so? Oder sollte das irgendwie doch ein Thema sein? Und habe mich dann einfach auch bewusst entschlossen, dann einfach nicht mehr hinzugehen.
Verstehe.
Und mich einfach davon abzugrenzen und zu sagen, hey, ich gehe einfach mit meinem Gefühl. Gott sei Dank habe ich so dieses entspannte Griechische in mir mitbekommen. Wenn ich müde war, ich habe mir immer alles so organisiert, dass ich einfach auch diesen Support kriege, wenn es ging, um irgendwie gut durch die Nächte zu kommen. Ich will es auch gar nicht kleiner machen, als es ist. Es ist hart. Aber Mutterthät und alles, was danach kommt, ist auch einfach hart. So. Und das habe ich einfach für mich akzeptiert und eher das, was im Außen ist, verändert, anstatt das, was bei uns zu ändern.
Das heißt, es gibt in Griechenland kein Schlaftraining?
Also ich habe mit wirklich vielen Freundinnen telefoniert, einfach um nochmal sicherzustellen, dass ich jetzt nicht so eine nur eine reine Bubble-Ansicht irgendwie teile. Das heißt wirklich auch Frauen aus der Stadt im Norden und im Süden, aber auch aus dem Land und dann auch wirklich auch mit der Oma telefoniert und auch mal mit anderen Generationen und so. Und das ist kein Thema. So. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch gibt, aber ich würde nicht sagen, dass das so Teil der Kultur ist. Ich habe so das Gefühl, die Griechen haben irgendwie andere Sorgen als den Babyschlaf.
Ja.
Weißt du, also da sind einfach andere Themen gesellschaftlich irgendwie größer, relevanter. Das Thema irgendwie, dass wir funktionieren müssen und dass alles gut sein muss und ein Kind durchschläft, das ist einfach irgendwie nicht ein Thema, weil andere Themen wichtiger sind oder schwieriger vielleicht auch.
Ja, was mir ja aufgefallen ist bei den ganzen Länderbetrachtungen, dass in Ländern, in denen man einen Support hat, einen finanziellen vom Staat oder eine gute Elternzeit oder die Möglichkeit, dass die Tendenz geringer ist, die Kinder zu einem Ziel zu bewegen. Weißt du zufällig, wie das in Griechenland aufgestellt ist, wenn man dann dort sein Kind bekommen hat?
Wie der Support ist?
Ja, also gibt es Elternzeit vielleicht? Also gibt es da auch sowas wie Mutterschutz oder gibt es überhaupt finanzielle Unterstützung oder arbeiten einfach die Männer und die Frauen sind hauptsächlich zu Hause? Also wie, weißt du das? Weil es kommt auch auf das traditionelle Rollenbild an. Also ich habe jetzt mal als Beispiel mein Gefühl bisher Osteuropa, da ist das Rollenbild teilweise noch traditionell, führt aber wohl auch dazu, dass man das Durchschlafen nicht so erwartet, weil die Mama ist ja eh zu Hause. Skandinavien, da hat man eine ganz gute Aufteilung und eine Gleichstellung von den Geschlechtern. Trotzdem müssen die Kinder früh in die Betreuung. Man erwartet aber angeblich trotzdem kein Durchschlafen. Aber jetzt hier bei uns, Deutschland, Frankreich und so, ist das halt ein großer Druck da auch, teilweise wegen der Geschichte, die wir auch haben, natürlich mit wie hieß nochmal das Buch? Ich will den Namen, Titel auch nicht nennen, von Johanna Hara. Ja, weißt du zufällig, wie das in Griechenland ist? Wird das auf die Frauen ausgelagert, das Thema, oder?
Auf jeden Fall. Also
Okay.
die Mutter hat auf jeden Fall, kriegt schon eine höhere Verantwortung, einfach weil also die Männer, die haben teilweise nicht nur einen Job, sondern drei oder vier. Also in Griechenland ist der Mindestlohn so niedrig und die Menschen verdienen im Durchschnitt so wenig Geld. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man in Deutschland lebt, was für ein Stresslevel die Menschen dort haben, um irgendwie über die Runden zu kommen. Also dieses Bild von, auch was es auf Instagram gibt von Griechenland und Sonne und die Griechen, die genießen das Leben, ist überhaupt nicht so. Es gibt auch eine Studie, die rausgekommen ist, dass die Griechen wirklich in Europa von den Stunden her am allermeisten arbeiten.
Wirklich.
Ja,
Also
und
haben die
deswegen.
noch weniger als Portugiesen, weil die haben ja immer den geringsten.
Also
Weißt du?
ich meine, ich habe das, glaube ich, vorletzte Woche gelesen, weil es auch viele Stunden gibt, die natürlich nicht offiziell sind.
Mhm.
Und das passt eigentlich auch ganz gut zusammen, weil die Studienlage auch zeigt, dass die Griechen das höchste Stresslevel haben in Europa.
Oh Gott, okay.
Und das ist natürlich wahnsinnig ungesund, weil Stress macht natürlich sehr krank und bringt natürlich auch viele gesundheitliche Nachteile mit sich, ne? Also Herz-Kreislauf-Geschichten gibt es ganz, ganz viel in Griechenland. Und ich würde immer sagen, der letzte schlechte Indikator ist dann tatsächlich auch dieses, als Erwachsener dann auch einfach nicht schlafen können und so.
Da hilft auch kein Olivenöl mehr, ne?
Nee, gar nicht. Ja, also die Realität ist ne? Also die Realität ist wirklich hart und es geht tatsächlich einfach um irgendwie über die Runden kommen und hart arbeiten. Und deshalb, ja, sind so Themen wie zum Beispiel, ja, Elternzeit. Also deswegen auch, ne, du hattest gefragt, warum Deutschland? Also hier ist ein Elternzeit zu haben, hier ist ein absoluter Luxus für jemanden, der aus Griechenland kommt. Dass ein Vater Elternzeit überhaupt nehmen kann, daran würde kein Grieche denken.
Ja.
Das sind alles Sachen, die man, ne, auf der Bedürfnispyramide, ne, von Maslow, es geht erstmal da jetzt erstmal um die Grundbedürfnisse noch in Griechenland. Natürlich nicht in jeder Bubble, aber ich sag mal so im Durchschnitt, dass wir einfach an anderen Themen erstmal arbeiten müssen. Als zum Beispiel hier sind wir schon viel, viel weiter, weißt, wir haben hier so eine Economic Stability, dass es großartig ist, und können an ganz anderen Themen arbeiten. Und das finde ich halt an Deutschland so toll. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich hier unbedingt auch leben möchte.
Du bist Deutschland-Fan.
Ja, also was das System betrifft, auf jeden Fall.
Finde ich toll von dir zu hören, wenn ich das sagen darf, weil ich natürlich auch viel mit Auswanderern im Austausch bin, die ja alle die Schnürren voll haben von Deutschland. Das ist auch mal erfrischend zu hören, dass jemand sagt, hier ist es doch geil.
Also ich finde hier, ich habe wunderbare Väter kennengelernt, die wirklich engagiert sind. Ich finde auch unsere Generation bewegt wirklich was, also verändert wirklich was, wie wir auch mit unseren Kindern sein wollen. Auch hier findet viele Familien hier sind sehr, sehr reflektiert und ja, machen das auch gemeinsam. Ja, also nicht nur irgendwie der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause und trägt das alles alleine. Ich sehe da wirklich auch eine Bewegung in Deutschland, dass da einfach auch viel von den Vätern auch kommt.
Und die Möglichkeit hat
Ja.
man ja gar nicht in Griechenland, wenn ich es richtig raushöre, wenn man kämpft ums Überleben und wahrscheinlich der Vater oder der Mann muss das Geld verdienen. Und dann, wenn der so viele Jobs hat, muss die Frau zwangsläufig sich ums Kind kümmern.
Genau. Und teilweise auch natürlich, wenn es notwendig ist, auch wieder arbeiten gehen. Also wenn es notwendig ist und natürlich sie es auch will. Also das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist natürlich immer eine Charaktersache. Also wenn eine Mama dann auch wieder zurückgehen will auf die Arbeit, ja, ist das so, dass man natürlich jetzt nicht ja, lange in Elternzeit ist. Also dann geht man relativ schnell zurück. Aber der Unterschied ist, dort gibt es gar nicht so viele Kitas oder so. Es gibt auch nicht dieses klassische Kita-System, weil es einfach kein Geld gibt, ne? Dass die Großeltern einfach auch eine große Rolle spielen in der Erziehung auch der Kinder
Ja.
und wirklich unterstützen. Und das ist ein Riesengeschenk. Also wenn die Kinder auch mit den Großeltern groß werden können und die auch als Bezugsperson haben, glaube ich, profitieren die sehr auch in ihrer Entwicklung von nochmal eine extra Portion Liebe und Freude und Verbundenheit mit der Familie.
Das ist schön, aber das heißt, wenn eine Frau, hast du so einen Durchschnittswert oder kann man das nicht sagen, wann so eine karriereinteressierte Frau dann sagt, jetzt möchte ich wieder durchstarten und jetzt fange ich wieder an. Gibt es da so ein Alter des Kindes mit 6 Monaten oder sagen die, nee, komm, das erste Jahr bleibe ich auf jeden Fall beim Kind?
Also aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, so ab 6 Monaten oder ein Jahr.
Okay, und dann müsste man auf die Infrastruktur dank der Familie zurückgreifen, weil Kita ist ja, wenn ich es verstanden habe, keine Möglichkeit.
Genau, also in Griechenland kann man mittlerweile so ein bisschen mit Amerika vergleichen, was so das System öffentlich und privat irgendwie betrifft. Das heißt, alles, was du privat dir leisten kannst, und es gibt eben die Bubble, die auch sehr viel Geld hat, ne? Also
Ja.
die können eigentlich mit allem relativ gut durchkommen, weil alles, was privat ist, ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Das ist zum Beispiel auch mit den Krankenhäusern so. Also die Frauen, mit denen ich telefoniert habe, die in der Privatklinik waren mit der Geburt, alle haben gesagt, die hatten eine traumhaft tolle Geburt, super viele Begleitung, eine Postpartum-Doula, die da waren, viel
Wow.
Liebe, viel Unterstützung. Also wenn Geld da ist, dann ist meistens auch die Leistung dahinter sehr, sehr gut. Also wir haben auch großartige Ärzte in Griechenland und also so, wer sich das leisten kann, dem geht's super. Wer aufs öffentliche System irgendwie zurückgreifen muss, da mangelt es halt einfach an Geld und an Unterstützung an jeder Ecke. Also da wird auch keine Hebamme nach Hause kommen und unterstützen, so wie hier.
Ja.
Das ist keine Frage. Und deshalb ist auch zum Beispiel die Kaiserschnittrate in Griechenland liegt bei 50%. Das ist, glaube ich, auch die höchste in Europa, weil ohne, also, ne, weil da einfach ist einfach lukrativer, da einfach schnell irgendwie einen Kaiserschnitt zu machen. Ja.
Ja, und weißt du, wie das aussieht mit Stillen? Also wird eine Stillbeziehung gefördert? Oder, weil ich habe gerade rausgehört, wenn jetzt eine Mama dann sagt, mit 6 Monaten, ich gehe wieder arbeiten. Also aus meiner persönlichen Sicht wird es dann ein bisschen anstrengender mit Stillen. Aber wenn man dann abpumpen muss oder so, weißt du, wie das da ist? Also ob die Frauen stillen wollen oder ob ihnen gesagt wird, das ist das Beste für dein Kind oder herrscht die Mentalität, mach, was dir gut tut.
Also so wie ich das mitbekommen habe, ist es mit dem Stillen so. Die meisten Mütter wollen wirklich stillen und hören tatsächlich nur auf, wenn sie merken, sie sind gerade am Limit mit irgendwie alles schaffen, gleichzeitig auf Arbeit gehen. Es gibt ja auch dort keine Stillräume und so. Und natürlich auch, wenn es am Anfang nicht klappt, aber das liegt auch meistens daran, dass sie eben keine Stillberatung haben oder so. Also die Mentalität ist schon da. Stillen ist großartig, stillen ist super und versucht es auf jeden Fall. Die Realität ist aber oft so, dass es einfach irgendwie aufhören muss, weil es irgendwie nicht geht.
Ja,
So,
also da
also
fehlt der Support dann auch, ne?
genau, ja. Also es gibt auch keine Stillberatung in den Krankenhäusern oder so. Auch
Super
hier
schade,
wieder.
oder?
Ja, absolut. Also wer das irgendwie privat auch wieder hier machen kann, bei denen ist es natürlich anders, wenn man irgendwie in der Privatklinik ist, dann noch mal ein Jahr beispielsweise nicht arbeitet und Unterstützung hat und so. Das sind alles Frauen, die wollen das machen und die machen es dann auch. Aber wenn die Realität eben eintrifft und es nicht möglich ist, dann natürlich nicht.
Ja, wenn ich fragen darf, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Du hast euer Kind in Deutschland bekommen oder in Frankreich?
Genau, ich habe mein Kind hier in Berlin bekommen.
Also bewusst auch gesagt, wenn, dann auf gar keinen Fall in Frankreich. Also, ne, war von dir so gewollt und geplant.
Genau, ja. Also einer der Gründe, warum ich meine Familie hier gründen wollte, war auch, wo ich quasi mein Kind gebäre,
Ja.
von wem ich auch Unterstützung kriege und da irgendwie zu wissen, dass ich zum Beispiel meine Familie hier habe, die mich unterstützen kann nach der Geburt und hier ist, dass ich eine Hebamme habe, die da ist, dass ich
Ja.
eine Stillberaterin habe. Für mich ist das wirklich Luxus.
Das ist
Absoluter
Luxus. Aber du
Luxus.
wolltest das nicht in Frankreich.
Ich wollte das nicht in Frankreich, weil ich habe ja 7 Jahre dort als Führungskraft gearbeitet und Karriere
Ja.
gemacht. Und die Realität in Frankreich ist halt so, dass, und das ist auch toll, also das ist was man auch feiern sollte, finde ich, ist einfach, dass man eben die Möglichkeit hat und wenn man das auch will, dann auch wirklich nach 3 Monaten wieder auch auf Arbeit zurückzugehen und da Karriere zu machen. Das ist jetzt, ich versuche das mal so wertfrei erstmal zu sagen, weil jeder da auch eine eigene Einstellung hat,
Natürlich.
ne, was er für sich auch will im Leben. Und um das Positive daran zu sagen, ist so, ich hatte da wirklich tolle Role Models von Müttern, die nach 3 Monaten wieder zurück zur Arbeit gegangen sind, hohe Positionen hatten in Firmen und wirklich beides gerockt haben. Und das ist toll. Das habe ich zum Beispiel in Deutschland in den Firmen oft nicht gesehen. Ich sehe da irgendwie auf C-Level-Ebene oder so einfach eher nur Männer. Also das ist toll, dass da so viele starke Frauen da sind, die irgendwie ihre Karriere rocken. Gleichzeitig ist es auch, um die Kehrseite zu sagen, auch ein bisschen so, dass da auch ein kleiner Druck herrscht, würde ich sagen, dass man auch wieder schnell zurückkommen muss und alles auch wieder so gut funktionieren muss. Also mein Leben habe ich nicht aufgegeben, weil ich Mutter bin, so nach dem Motto, ich kriege das alles gebacken. So. Und das
Ja.
macht auch viel Druck. Und ich.
Also ich finde es sehr lobenswert, dass du hier so wertfrei bist. Deswegen werte ich mal, dann musst du das nicht machen. Also ich finde das tatsächlich, ich finde das wichtig für uns Frauen, dass wir auch wieder den Fuß in der Tür haben dürfen, weil es kann nicht sein, dass wir das produzieren und dass wir dann am Ende dastehen mit all diesen Veränderungen, die uns umgeben und wir verlieren auf ganzer Linie. Ich finde aber, dass man sagt, ich gehe nach 3 Monaten wieder rein, ist so ein bisschen, du bist ja nicht mehr die gleiche Person. Also du bleibst immer ein wertvoller Mensch mit Bedürfnissen, aber als Mama ist das Herz erstmal größer. Und ich finde, halt, 3 Monate nach einer Geburt ist gar nichts. Da bist du noch nicht ansatzweise wieder irgendwie auf der Spur, wenn du ein High-Need-Kind hast, wenn du ein Schreikind hast, wenn die Stillbeziehung noch nicht gut läuft und wenn sie vielleicht erst wieder gut anfängt zu laufen, meiner Meinung nach musst du, wenn du dann wieder arbeiten gehst, eigentlich sofort wieder abstillen. Du verpasst ganz viel. Also ich finde, man sollte sich auch erlauben dürfen, als karrierebewusste Frau zu sagen, ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich bekomme jetzt ein Kind und ich umarme das jetzt mal. Und es ist total okay, dass es jetzt mal vielleicht ein Jahr anders ist. Danach geht das Leben wieder in seine Bahn. Aber ich bin jetzt einfach mal, ich lasse mich da jetzt mal drin fallen. Und das fehlt mir persönlich bei dieser Attitüde in Frankreich, dass man sofort wieder arbeiten gehen muss. Und ich frage mich dann eben auch, arbeiten die, weil die das Geld brauchen, weil es nämlich alles viel zu teuer ist? Oder weil sie wirklich sagen, geil, Karriere ist alles, was ich im Leben wollte. Weil dann ist vielleicht der Wunsch, Mutter zu sein, auch immer ein bisschen Konkurrenz. Also ich habe jetzt einfach mal frech gewertet, weil ne, finde das gut, dass du da wertfrei bist, aber ich habe da echt eine Meinung zu.
Ja, voll. Das ist auch super, dass du die sagst. Ich glaube, in Frankreich geht es viel auch um, also ein Teil der Gesellschaft ist auch das, wie nehme ich andere von außen wahr?
Ach so, okay.
Ja, also das Image ist wahnsinnig wichtig. Ja, also man möchte dem anderen beweisen, dass man es hinkriegt, dass man alles unter einen Hut kriegt. Man ist Mutter, man ist trotzdem Frau, man ist irgendwie trotzdem indépendant, also ne, so frei und also man ist irgendwie alles. So. Und dieses Bild möchte noch so aufrecht erhalten bleiben. Ich glaube aber, dass sich das verändern wird mit der Zeit, weil die Frauen merken, dass das nicht funktioniert. Und wir Gott sei Dank jetzt auch immer mehr so Zugang haben, ne, zu Therapie, zu Coaching und so. Und diese Räume eben diese Veränderungen bringen. Es gibt immer mehr Role Models, die Dinge anders machen. Also ich glaube, dass sich das noch ändern wird, weil dieses System kann eben nicht funktionieren. Weil ich kann es einfach sagen, auch aus der eigenen Praxis, es gibt niemanden, der das kann.
Nee, gibt's gar nicht. Und warum müssen Frauen das alles können? Was ist mit Männern? Die, okay, die gehen oft alle wieder arbeiten, weil sie müssen. Aber erwartet man von ihnen, dass sie alles stemmen? Die sind dann froh, wenn sie im Job irgendwie überleben.
Absolut.
Also, wie gesagt, ich finde, man darf als Frau auch einfach mal bewusst sagen, ich bin jetzt für diese wichtige Zeit, für diese prekären ersten Monate einfach nur Mutter. Und da biete ich jetzt meinem Kind und mir mal dieses ruhige Umfeld, dass wir da reinwachsen und nicht, dass ich jetzt irgendwie nebenher noch irgendwie den, weißt du, was arbeiten die? Haben wir 30 Stunden, 40, dass ich die Arbeitszeit schultere. Der Haushalt muss auch gemacht werden. Das Kind wird krank. Dann bringt es mir nichts, wenn ich nebenher die Karriere fahre. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, es wäre übrigens absolut, das hört man raus, gar kein Konzept für mich. So, aber fragen wir doch mal, wie es in Griechenland ist. Weißt du das? Also ich habe jetzt rausgehört, Geld fehlt und man überlebt eher. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo die Frau vielleicht auch wieder sagt, ich muss jetzt auch wieder arbeiten gehen. Und dann habe ich Gott sei Dank vielleicht die Eltern, die auf das Kind achten.
Genau.
Wo bleiben da die Bedürfnisse des Kindes? Weil wenn viel funktionieren muss, kann man dann auch immer so bedürfnisorientiert bleiben? Weißt du das?
Also Kinder haben eine wahnsinnig wichtige Position in der Gesellschaft. Also Kinder dürfen überall sein und Kinder dürfen auch sein, wie sie sind. Und in Griechenland kannst du dir das vorstellen, dass wir wirklich die Kinder überall mitnehmen, auf jedes Fest, auf jede Feier. Es darf laut sein, es darf getobt werden, es darf spontan sein und das Kind wird auch nicht so gelabelt. Also ich finde, hier ist es so, also es gibt hier sehr viele Wörter für Kinder. Mein Kind ist so, mein Kind ist das, mein Kind ist jenes. Also auch der Charakter des Kindes wird sehr stark, sehr früh schon gelabelt. Also gerade wenn das Kind nicht ruhig ist und so. Und das ist dann sofort irgendwie negativ konnotiert. So, wenn das Kind, dann gibt es irgendwie, mein Kind ist, man muss das immer so rechtfertigen. Ich sehe das auch in der Praxis, wenn die Mütter kommen und dann zu mir sagen, ja, mein Kind ist sehr gefühlsstark. Und ich verstehe das, es kann auch sein, aber in Griechenland gibt es diese Wörter nicht. Du hast halt ein aktives Kind oder ein lautes Kind oder auch dein Kind hat viele Gefühle. Aber das ist nicht wichtig, es wird nicht bewertet. Weil ein Kind ist ein Kind und bringt den eigenen Charakter mit und ist immer ein Geschenk für die Familie, egal wie das Kind ist. So, das ist das, finde ich, wirklich Tolle an Griechenland. Die haben dieses Konzept auch bedürfnisorientiert nicht, weil es einfach bedürfnisorientiert ist. Gerade in den ersten Jahren. Voll. Aber,
Aber.
Ich nehme dir das jetzt schon weg, diesen Moment. Aber Es gibt, also je älter die Kinder werden, weil es eben so einen Leistungsdruck gibt, die Eltern wollen immer dafür sorgen, dass es der nächsten Generation besser geht. Das heißt, was tun die? Die arbeiten wahnsinnig hart, haben sehr hohes Stresslevel, was ja auch viel mit den Kindern macht, weil die ihre Eltern ständig in diesem Stresswahnsinn sehen. Mhm. Ja. Und die Kinder reproduzieren dann auch diesen, ne, diesen Wunsch. Schwer jetzt zu sagen. Es richtig machen zu wollen, ihre Eltern stolz machen zu wollen, was zu erreichen im Leben, was auch gut ist, aber es macht auch viel Druck. Das heißt, Kinder haben einen großen Leistungsdruck. Die gehen schon relativ früh, wenn Geld da ist, auf Privatschulen, machen nochmal Extrakurse und Sprachkurse und alles Mögliche, um wirklich, damit die Karriere früh gefördert wird und das Kind irgendwie später nicht 3 Jobs machen muss, was irgendwie auch verständlich ist, ne? Aber man nimmt ihnen auch irgendwie viel diesen Raum, den es hier gibt, zum Spielen und irgendwie andere Sachen zu tun, weil hier ist man irgendwie gefühlt immer gesichert, so egal was ist, so das Kind wird es schon schaffen.
Ja. Was würdest du denn sagen, bis zu welchem Alter haben denn die Kinder diese Narrenfreiheit? Ach so, bis ab der Schulzeit geht es dann los.
Genau. Dann ändert sich, finde ich, vieles, was mir halt hier mehr gefällt. Aber die Kindheit, so die erste, also die ersten Jahre, die ersten 6 Jahre finde ich in Griechenland viel besser.
Okay, aber dann, wenn es kippt, ist Deutschland doch gar nicht so verkehrt, sozusagen.
Voll, ja, klar. Wir haben ja mehr Mittel. Also kommt natürlich auch mal auf das Bundesland an und so, aber es gibt absolut auch sehr, sehr tolle Schulen hier in Deutschland und tolle Konzepte und auch schon in den Kindergärten geht's los. Es gibt so tolle Kindergarten.
Das ist sehr vielfältig insgesamt, oder?
Ja, voll.
Ja, habt ihr diese Vielfalt in Griechenland also gar nicht? Oder?
Ja, also was da das Tolle ist, halt, wenn es halt keine Kita nötig ist, können die Kinder halt auch mit der Familie quasi einfach, ne, zusammen sein den ganzen Tag, was eben auch toll ist. Also, ne, mit den Großeltern und auch der Mama und so. Und dann werden halt mit den anderen Kindern gespielt, die irgendwie in der Nähe wohnen. Und die Kinder sind halt mit ihren Familien dann zusammen. So.
Ja, und das schweißt auch zusammen.
Ja, weil hat Gemeinschaft ist wichtig. Ich weiß nicht, bei Hofstede zum Beispiel, der hat ja so eine Analyse gemacht, wie die Länder so strukturiert sind und eingestellt. Und Griechenland ist ein wirklich kollektivistisches Land. Gemeinschaft ist das A und O. Und das Ich ist nicht so wichtig wie zum Beispiel in individualistischen Ländern wie Deutschland und Frankreich, ne, wo es viel auch ums eigene Ich geht.
Ja.
Und beide haben Vor- und Nachteile. Aber das Tolle halt ist in Griechenland dieses Gemeinschaftliche, dass alle auch irgendwie eine Rolle haben und supporten. Ja, also die Nachbarn und auch die Tante und die Großeltern, die spielen alle eine Rolle fürs Kind. Weil das ist nicht, wir sind nicht dafür gemacht, dass die Mutter das alles alleine trägt. Ja, ein Kind darf auch dazu gezwungen, ne? Haben.
Das ist wie das, mit dem, was du gesagt hast, Image oder mit dem Ich. Je unabhängiger ich sein will, desto mehr muss ich können und beweisen, ne? Vielleicht kommen Frauen da leider oft auch in eine männliche Energie, fällt mir gerade ein, aber das ist ein anderes Thema. Meine andere Frage, das versuche ich jetzt so sachlich wie möglich zu fragen, so Stichwort Gewalt gegenüber Kindern. Es gibt ja schon Länder, wo man schneller mal sieht, da gibt es eine Backpfeife oder diesen blöden Schlag, Klaps auf den Po oder auf die Finger. Wie schätzt du da Griechenland ein? Ist es ein No-Go? Ist es gesetzlich verboten oder noch an der Tagesordnung?
Ja, also ich glaube, da ist, glaube ich, der absolute Gewinner erstmal Deutschland, was das Thema Gewaltfreiheit betrifft. Ja, absolut. Also,
ich dachte mal, die Skandinavier. Ich weiß es gar nicht.
Ja, das könnte auch noch sein, aber auf jeden Fall im Vergleich zu Deutsch. Also ich glaube, das sind so in südländischen Ländern, ich packe jetzt mal Frankreich mit dazu, ist mal so ein Klaps auf den Po nicht das Ende der Welt. Also so. Von daher glaube ich, da gewinnt Griechenland keinen Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den Familien, mit denen wir sind, ist das kein Thema, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es dort mehr von diesen Geschichten gibt, irgendwie mit, ja, irgendwie autoritär zu sein oder auch irgendwie mal einen Klaps auf den Po zu geben oder so, als jetzt in Deutschland. Also
ja, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ja. Es würde auch sich damit decken, dass man irgendwann autoritärer ist, wenn man von dem Kind jetzt erwartet, jetzt müssen gewisse Sachen funktionieren. Weißt du, wie ich meine? Also es hat ja immer zwei Seiten. Und am Ende kommt es natürlich darauf an, welcher Bubble man sich bewegt. Man kann wahrscheinlich in Griechenland auch sein ganzes Leben lang in so einer bedürfnisorientierten Bubble sein und hat davon noch nie was gehört und noch nie gesehen und würde das denn dementsprechend jetzt so auch kommunizieren. Aber rein realistisch gibt es das wahrscheinlich in jedem Land. Und in Deutschland ist es ja, eigentlich haben wir es hier schon ganz gut, obwohl mir reicht es jetzt nicht, aber Es gibt noch zu viele Fälle, ne?
Absolut, ja. Und wir haben immer noch, also auch in Deutschland, wir haben noch so viel Arbeit vor uns. Aber es gibt halt den Fortschritt und wir bewegen uns vorwärts und unsere Generation arbeitet einfach an sich. Und ich glaube, das wird was bewegen. Und in den nächsten 2, 3 Generationen wird dann, schau mal, alleine schon dein Kanal, wie viel der bewegt. Naja, wenn wir das jetzt nochmal multiplizieren, die nächste Generation das als selbstverständlich nimmt, wir werden in einer völlig anderen Welt leben. Also ja, und auch zum Beispiel, wo Deutschland für mich gewinnt, das sind so Themen wie die psychologische Begleitung. Also ich bin nach Deutschland gezogen, habe jetzt meine Praxis. Das ist selbstverständlich, dass Leute sich Hilfe suchen. Und zum Beispiel in Frankreich oder Griechenland weiß ich nicht, ob meine Praxis so voll wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das so selbstverständlich ist. Ich sehe hier zum Beispiel, dass viele nach Frauen nach der Geburt postnatale Hilfe sich holen oder schauen, die kennen den Unterschied zwischen Coaching und Therapie. Also das sind so Sachen, das habe ich noch nie in Frankreich oder Griechenland gehört. Die sind sich, die nehmen sich den Raum. Ja, das ist wirklich. Und ich deswegen, ja, das ist ein Riesengeschenk, was wir in Deutschland haben, was wir für eine Möglichkeit haben, auch über Dinge zu reflektieren, weil dieser Raum auch da ist.
Vielen gar nicht bewusst, ne? Total interessant, was du da sagst. Was mich auch interessieren würde hinsichtlich mit deinem Mann, habt ihr unterschiedliche Erziehungsauffassungen? Er ist ja sehr französisch geprägt, wenn nicht sogar natürlich auch elsässisch, aber weil du gesagt hast, er kommt aus Colmar. Gibt es da Unterschiede oder seid ihr immer auf einer Linie?
Also einer der Gründe, warum ich ihn ausgewählt habe, war tatsächlich die Erziehung. Ich glaube einfach, weil ich den Beruf habe, den ich habe, ist mir das einfach zu wichtig, dass ich mit jemandem zusammen bin, der da irgendwie Dinge anders sieht, was die Erziehung betrifft. Also so Kernsachen. Ja, keine Kleinigkeit. Ich meine, es ist wirklich die wichtigsten Sachen. Also bedürfnisorientiert. Ja, also dass wir gewaltfrei leben, dass wir dem Kind ebenbürtig sind und nicht von oben unser Kind irgendwie anschreien oder ihm oder ihr sagen, was sie zu tun hat mit einer lauten Stimme und so.
Ja.
Das sind so Grundsachen, da sind wir uns immer einig gewesen und es war für mich einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ja, also deswegen kann ich da jetzt nicht so viel sagen zu, dass wir da irgendwie große Streitigkeiten haben oder so. Also wir haben natürlich andere Themen, aber das ist tatsächlich nicht unser Thema.
Aber voll cool. Aber er muss ja trotzdem auch eine gewisse Integration vollzogen haben, als er gesagt hat, ich gehe jetzt von Frankreich nach Deutschland. Er wird ja trotzdem konfrontiert, weißt du, was ich meine? So generell mit Dingen, die man anders macht oder Menschen reagieren anders als das, was ich gewohnt bin. Hat er das trotzdem gespürt oder ist er so flexibel wie ein Chamäleon, dass er gar keine Unterschiede merkt?
Naja, die Punkte, also die Sachen, die gerade relevant in unserem Leben sind, sind tatsächlich ja hier besser. Also zum Beispiel, ne, also auch und auch später teilweise. Nehmen wir mal das Schulsystem. Also in Frankreich sind die Kinder wirklich sehr, sehr lange in der Schule und verbringen gar nicht so viel Zeit oder können gar nicht so viel Zeit mit ihren Familien verbringen. Und zum Beispiel mein Mann hätte das viel lieber gemacht. Der hätte lieber ein bisschen weniger Schulzeit gehabt und mehr Zeit mit seiner Familie.
Oh, krass.
Aber das System ist halt, wie es ist. Und das heißt, er denkt sich halt lieber, er will lieber, dass wir so wenig wie möglich arbeiten, damit wir so viel Zeit, wie wir können, haben können, mit unserer Familie sind.
Ach, so schön. Also es ist so ein bisschen diese École Maternelle, die er ja durchlaufen hat. Da ist er jetzt froh, dass das auf euch quasi nicht zukommt oder kein Thema ist, weil er sagt, hey, das geht schon so früh los, Kind, lieber Kind sein und
lieber Kind sein und lieber irgendwie ein bisschen länger spielen so oder auch, man muss jetzt auch nicht irgendwie in eine Schule gehen, wo es jetzt nur noch Frontalunterricht gibt, wo irgendwie mittlerweile das bewiesen ist, dass das halt nichts bringt. Es bringt einfach nichts und das Schulsystem wird so auch irgendwann zusammenklappen, weil die Kinder der neuen Generation, die werden da nicht irgendwie 10 Stunden hocken und nur zuhören mit Frontalunterricht. Es braucht die neuen Konzepte. Die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder ist eine völlig andere. Die lernen ganz anders. Also wir müssen da schon moderner auch rangehen, wie wir unsere Kinder dazu motivieren, Schule toll zu finden, zu lernen, zu wachsen. Und das ist halt hier toll, dass man halt die Chance hat, irgendwie eine Kita zu finden, wo die Kinder viel in der Natur sind, in Gruppen zusammen Dinge machen und auch, ja, das sind so die Punkte, die halt so für Deutschland sprechen. Nicht überall, aber zumindest in der Bubble, in der ich lebe.
Das ist eine schöne Bubble.
Ja.
Aber ja, um nochmal kurz auf Griechenland zu kommen, also wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen darf, dann ist es im Prinzip eine sehr intuitive Art und Weise, mit Kindern umzugehen Und man macht keine Probleme aus Dingen, die naturgemäß einfach so sind, wie sie sind. Ein Baby schläft noch nicht durch. Es kann sich noch nicht perfekt an die Bedürfnisse der Eltern anpassen. Und so wie ich es verstanden habe, sind die GriechInnen so gepolt, dass sie sagen, wir müssen da jetzt durch und wir halten jetzt Familie zusammen. Ist das ungefähr so?
Ja, also so nehme ich das wahr. Auf jeden Fall, ja.
Ja, und da hast du aber auch einen super Background mitgekriegt, ne? Und trotzdem, würdest du sagen, warst du verzweifelt über den Schlafmangel und darüber, wie es war? Also hat die deutsche Kultur dich da so ein bisschen eingefangen, dass, weil jeder irgendwas erzählt und jeder vergleicht, dass du dann
Genau.
da deine griechische Gelassenheit nicht mehr gespürt hast?
Absolut, ja. Und ich bin ja auch
Ja.
hier geboren und sozialisiert
Natürlich.
und dann, ne, und das war wirklich, also diese Gruppe, das hat mich so traumatisiert, dass ich dann da saß und dachte, also mache ich irgendwas falsch? Also man saß dann irgendwie zusammen und alle haben dann, also die das haben das dann so gefeiert, wenn das Kind dann schon durchgeschlafen hat und was die für Konzepte da angewandt haben, damit das halt passiert und so. Und ich dachte halt irgendwie gedacht, also muss ich das jetzt auch machen oder, weißt du?
Ja, ich verstehe dich.
So, und natürlich schläft man selber nicht und denkt dann irgendwie, man ist so getriggert, dass man irgendwie denkt, man sollte das vielleicht auch machen oder ist das irgendwie richtig oder falsch oder so. Und die Sache ist halt, wenn man sich damit auskennt und dafür, da hat mir halt einfach dein Kanal so wahnsinnig geholfen, einfach zu sagen, ich bleibe einfach beim Wissen. Also,
Ja.
ja, Punkt. Also, das ist einfach so. Und ich bleibe bei meinem Gefühl. Und die Kombination aus beiden war halt einfach, nee, ich werde auf jeden Fall kein Schlaftraining machen.
Ja,
Und
super.
ich, so, Punkt. Und das, ja, aber sich da auch nochmal dieses, was ich daraus gelernt habe, und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich das erleben durfte, ist, dass ich mir erlauben darf, das Außen auszuschalten, die
Ja.
Meinungen der anderen auszuschalten, die vermeintlichen Erfolge der anderen nicht auf mich zu projizieren und dann zu denken, irgendwas stimmt nicht mit mir. Weil wir sind so einzigartig, unsere Familie ist einzigartig, unser Gefühl als Mama ist einzigartig und ich darf darauf hören, was sich für mich gut anfühlt. Und wenn ich Co-Sleeping machen will, obwohl alle anderen in der Mama-Gruppe Kinder haben, die im Nebenzimmer mit 3 Monaten durchschlafen, cool, good for them, aber ich liebe es, mit meinem Kind zu kuscheln. Und ich weiß, es
Ja.
ist wahnsinnig anstrengend und mein Gott, diese Regression und diese Zeit, es ist wirklich. Es ist so anstrengend,
Es
aber ey, wenn
ist.
man da durch ist, was das auch mit einem macht, also wie stark man wird und resilient,
Absolut.
dass ich mir auch wieder denke, ich finde, ich bin gewachsen in der Zeit und ich habe mich verändert und ich finde das auch unsere Rolle als Mamas, dass wir erstmal an uns arbeiten und wachsen und das nicht von einem kleinen 3-monatigen alten Kind erwarten, weil die machen schon genug, die arbeiten schon genug und lernen und tun jeden Tag so viel.
Ja, finde ich auch.
So.
Ja, kann ich total zustimmen. Also bei allem, was du gesagt hast. Und ich kann sogar, also ich habe mich gerade hineinversetzt in so ein Ich von mir, wenn ich jetzt noch ein Kind bekommen würde und ich wäre wieder mit ganz vielen Mamas so umgeben und alle würden sich vergleichen, obwohl ich es besser weiß, würde mich das Gerede trotzdem kirre machen. Obwohl ich jetzt nach 3 Kindern schon eigentlich. Also man muss mir jetzt quasi nichts mehr erzählen von wegen, oh, mein Kind hat letzte Nacht 6 Stunden geschlafen. Wir haben es geschafft. Es würde mich trotzdem triggern. Und deswegen will ich mir gar nicht ausmalen, wie vielen Müttern das so geht oder Vätern, die das zum ersten Mal durchleben und in diesem Druck dauernd ausgesetzt sind. Also vielleicht wäre das wirklich mal schön, wenn wir in Deutschland das einfach sein lassen würden. Dieses ständige Bewerten, nicht nur labeln, wie die Kinder gerade sind, sondern auch labeln vom Schlaf. Ich habe einen guten Schläfer, ich habe einen schlechten Schläfer. Das wäre auch
Ja.
mal ein Ziel, oder?
Ja, voll.
Weg mit dem
Und
Label.
absolut, ja, diese Label, macht mir so einen Druck. Und ich muss dann auch immer verstehen, was bedeutet dann dieses Label, wenn dann jemand kommt und sagt, mein Kind ist so und so. Das kann ja dann auch wieder viel bedeuten, weil jeder das ja auch wieder anders wahrnimmt. Ne, das ist das Konstrukt dahinter, nennt man Konstruktivismus. Wir nehmen die Welt völlig anders wahr. Wenn einer sagt, mein Kind ist gefühlsstark, Person A ist gefühlsstark 10 von 0 bis 10 auf einer Ebene und beim anderen ist es bei 150, obwohl
Ja.
das der gleiche Schrei ist, die gleiche Intensität, das gleiche Kind so von der Art, aber die Wahrnehmung ist eine völlig andere. Und
Ja.
deshalb ist es so, wir sind zu unterschiedlich und zu einzigartig, als dass wir das überhaupt nutzen können, dieses Labeling. Und ich rede jetzt nicht von so Spezialfällen, High Need, na, 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 na. Das ist einfach eine andere Welt nochmal. Und ich verstehe
Ja.
auch den Need dahinter, das zu labeln und so. Das nehme ich jetzt erstmal außen vor, aber ich meine jetzt einfach so im Durchschnittsszenario.
Ja.
Ich finde, was mir sehr geholfen hat, ist mit Müttern zusammen zu sein, die schon ältere Kinder haben und nicht in die Mama-Gruppe zu gehen mit den Mamas, die Gleichaltrige haben. Also eine Mama, die schon Einjähriges hat oder eine Mama, die schon zweijähriges Kind hat, weil du dann immer siehst, dass es vorbeigeht. Dass
Wie kann
das nicht
es sein?
Immer ist.
Ja.
Ja. Und das ist so, also immer, und das ist auch in allen Sachen so, auch in deinem Beruf, dass man irgendwie schaut, wo bin ich gerade in meinem Business oder in meiner Karriere? Und ich nehme nicht jemanden, der 10 Jahre weiter ist, sondern einen Schritt.
Ja.
Das hilft einfach, weil du einfach, dieser eine kleine nächste Schritt, der ist gar nicht so groß. So, und wie schaffe ich es jetzt erstmal die ersten 4 Monate, die ersten 6, die ersten 8? Und plötzlich geht die Zeit vorbei und dann denkst du, boah, es ist vorbei. Und es geht vorbei, aber das geht nur, wenn man Leute hat, die einem das irgendwie zeigen. Und deshalb sind deine Videos so wichtig und dein Content, weil man irgendwie so ein bisschen in die Zukunft gucken kann. Und wenn man das für sich in seiner eigenen Bubble auch schafft, einfach sich mit Müttern zu vernetzen, die ein bisschen ältere Kinder haben, das hilft, glaube ich, sehr.
Ja, stimmt, ja. Ich kann jedem da draußen sagen, es wird besser. Ja, auch wenn es wirklich super, super hart ist. In dem Moment, aber
ja.
Ja. Christina, willst du denn vielleicht noch mal was, weil du hast vorhin schon gesagt, was du machst, oder vielleicht willst du ja noch ein bisschen was zu sagen, was du anbietest, weil ich kann dich auch in die Shownotes reinpacken, das verlinken, weil vielleicht ist es ja für den einen oder anderen ja wichtig.
Ja, also ich habe jetzt in Berlin meine eigene Coaching-Praxis für Gründerinnen und Frauen, die in Führungspositionen sind. Und mir ist dieser Bereich einfach besonders wichtig, weil das eben genau die Frauen sind, die wirklich wahnsinnig viel leisten wollen in ihrer Karriere und gleichzeitig aber auch, ne, die Familie haben und wirklich ein Mental Load, das muss ich dir nicht sagen, der so hoch ist, dass es wirklich tatsächlich einen Raum braucht und jemanden, der einem hilft, diesen Mental Load wirklich zu reduzieren. Und ja, das mache ich jetzt seit über 5 Jahren. Ich war vorher Leiterin eines großen Coaching-Instituts hier in Berlin. Genau, und jetzt habe ich die Chance, dass ich mich auf die Menschen konzentrieren kann, die mir wichtig sind. Und das sind ja die Frauen da draußen.
Ja, cool. Ich würde dann nämlich mal deine ganzen Kontaktdaten unten in die Shownotes machen. Hast du auch Instagram oder bist du über Website nur?
Ich habe eine Website und ich bin viel über LinkedIn aktiv.
Ah ja, okay, da bin ich nämlich überhaupt nicht aktiv. Ich mag es, ja, es ist für mich so wie das moderne Xing.
aber
ich weiß, dass
da.
Es wichtig ist. Echt jetzt? Also ich weiß, dass es wichtig ist, aber mein Mann sagt auch mal, du musst noch auf die Plattform und die. Und ich denke immer, oh, ich bin schon so voll. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich mir noch die Zeit aus den Rippen schneiden soll. Man ist auch so schnell übersättigt. Aber ja, LinkedIn ist, glaube ich, auch für dich, glaube ich, auch echt gut.
Ja, absolut, weil dort also die meisten eigentlich auch sind, weil es viel eben um Karriere-Themen geht.
Natürlich.
Und genau, und deshalb ist es eine ganz gute Plattform. Instagram ist auch großartig, überfordert mich aber auch manchmal als Plattform.
Siehst du, mir
total.
Geht's ja gar nicht um Karriere auf Insta. Vielleicht ist das der Unterschied, warum ich mich so komplett abgekapselt habe von Xing und diesem Ganzen, weil ich so denke, ah, Gott sei Dank kann ich jetzt das machen, was mir Spaß macht. Ich muss mich nicht mehr mit... Früher war es so, als ich noch Berufsanfänger war, ich muss mich mit dem vernetzen und ich muss den kennen von dem Konzern und ich schicke dann mal eine Kontaktanfrage. Weißt du, wie das ist? So habe ich früher halt auch gedacht, nach dem Studium ist man darauf so konditioniert. Und jetzt denke ich eher so, ja, ich packe jetzt so die Themen nach draußen, die ich wichtig finde und wenn dann irgendwie so coole Menschen auf mich zukommen, freue ich mich. Aber ja, LinkedIn ist wahrscheinlich auch, ich habe schon gesehen, dass einige andere, die Schlaftraining empfehlen, auch auf LinkedIn groß sind. Da habe ich gedacht, eigentlich müsste ich ja da erst recht gegenhalten. Aber ja.
Ja, also genau. Also
Zeit und Energie.
Absolut. Und deshalb da auch wieder, also die, genau, also eine Plattform zu haben und die zu mastern, ist eigentlich immer so erstmal das Allerwichtigste. Und tatsächlich, wenn man dann noch Zeit hat, also Pareto, 80, ne, du hast, bist irgendwie voll mit deinen 80 so und dann hast du noch 20 übrig. Super, dann kann man auf die nächste Plattform gehen. Solange man aber dann nicht ist und irgendwie schon auf 100 ist, lohnt sich das nicht, da den Schritt weiter zu gehen. Außer man kann es delegieren. Genau, aber die Plattform wird immer menschlicher. Also die Welt verändert sich, LinkedIn wird immer menschlicher. Privates wird dort immer mehr geteilt, weil die Menschen folgen wollen. Wir sind in einer Zeit, wo es eben, ne, also auch Corporate Branding passiert jetzt nur noch über Menschen. Das heißt, wir werden immer menschlicher, was total schön ist. Trotzdem ist es so, bei Instagram sagen die meisten, bei Instagram kann ich ich sein. Das ist so mein privates Ich, das ist, bin ich.
Ja,
bei LinkedIn ist es so ein bisschen genau diese Rolle, es geht um Karriere. Aber ich denke auch, die Plattform wird sich nochmal verändern, also vielleicht so in einem Jahr oder zwei. Wenn da auch alle so ein bisschen angekommen sind, könnte das eine tolle Plattform sein, ja.
Ja, schauen wir mal, ne?
Ja.
Also ich werde dich auf jeden Fall verlinken. Gibt es zum Abschluss noch was, was du den HörerInnen mitgeben willst, wenn du dir aber spontan was sagen magst. Mein Mann hasst die Frage immer. Wenn ich den Erfolg habe, der hasst das, der weiß man nicht, was er sagen soll.
Ach, ich finde einfach nur nochmal vielleicht so ein Appell in Erinnerung, dass wir nochmal irgendwie, bevor wir aus dem Gespräch heute gehen, uns irgendwie alle nochmal daran erinnern, wie toll wir sind und was wir alles eigentlich leisten und dass wir nicht jetzt noch einen Tipp mehr brauchen oder so, sondern einfach nochmal nur wahrnehmen. So, ich bin großartig. Ich leiste so viel jeden Tag und ich bin nicht perfekt, aber das ist auch gut so. Ich schaffe jeden Tag irgendwie immer mehr und das reicht so. Und ich glaube, einfach nur mal eine Minute nehmen und sich mal selbst feiern. Ich glaube, das
darf jeder mal.
Darf jeder mal. Sollten wir ein bisschen mehr tun hier in Deutschland und uns ein bisschen mehr selber feiern.
Mega schön. Ja. Ich danke dir sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Danke dir auch und danke, dass du uns alle begleitest auf dieser Reise und dein Mindset-Coaching betreibst mit uns und uns veränderst, auch unsere Sicht auf den Babyschlaf und wie viele unsere Kinder davon profitieren. Das wirst du dann sehen, wenn die Kinder älter werden.
Ich hoffe es. Obwohl, ich sehe es jetzt schon in Anteilen. Also das erzähle ich jetzt noch kurz. Mein eines Kind hat sich vor kurzem an einem Bonbon verschluckt. Und ich hatte das auch geteilt. Es war ein ganz klebriger Bonbon, den hat mein Kind heimlich gegessen. Und ich habe es nicht mitbekommen, so schnell kann es gehen. Und dann nur noch das Röcheln wahrgenommen. Und ich habe alle Griffe genutzt, die ich kannte, aber irgendwann wirkten die nicht mehr, also bekam ich Panik. Und man sieht ja auch nicht gern sein eigenes Kind neben sich nach Luft ringen. Und ich habe halt immer weitergemacht und deswegen habe ich auch dann jetzt gedacht, das ist das Signal Gottes, sage ich mal so, dass ich jetzt nochmal Erste Hilfe mich nochmal besser schulen muss, mache ich auch, wenn die Zeit kommt. Und sowas wollte ich jetzt sagen, ja, auf jeden Fall hat mein Kind sich irgendwann übergeben und mir war es total egal, wie es dann nachher aussah. Ich habe gedacht, das ist mir so scheißegal. Hauptsache, das ist raus. Aber ich bin natürlich trotzdem zusammengebrochen und ich habe geweint, weil ich war überfordert, weil ich habe gemerkt, das war jetzt knapp, ich habe es fast nicht geschafft. Und mein ältestes Kind war so sortiert und so wunderbar. Es hat immer gesagt, Mama, beruhig dich, wir schaffen das. Du hast es richtig gemacht, du hast alles gut gemacht. Und ich so, ja, aber ich habe gesagt, du musst dich jetzt nicht um mich kümmern. Ich habe gesagt, ich bin total durch den Wind, lass mich jetzt einfach kurz alles aufräumen. Es ist alles gut gegangen. Und ich hätte nie gedacht, dass mein großes Kind so eine Stärke hatte. Also es war Wahnsinn. Es war so aufgeräumt und so klar und so. Es hat mich richtig co-reguliert, weißt du, was ich meine? Und da habe ich gedacht, ja. Und daran sehe ich jetzt, dass die letzten Jahre, ja, dass sich das gelohnt hat, jegliche Schreiattacken auszuhalten, jegliche Autonomiebestrebungen ordentlich zu begleiten und immer zu sagen, wenn ein Kind geweint hat, lass es raus. Ich bin bei dir, es ist okay, du kannst deine Gefühle zeigen. Weil mein Kind war so souverän in der Situation, viel souveräner als ich. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt ernte ich echt mal was ich gesät habe. Und das kann ich halt auch nur nochmal an alle rausgeben, dass es lohnt sich. Wirklich.
Tolle Geschichte. Danke
fürs Feiern. Das ist eine etwas dramatische Geschichte, aber es hat mir echt gezeigt, dass es einfach der richtige Weg ist, auch wenn das sicherlich eine Horrorsituation war, aber trotzdem kann ich echt nur sagen, an alle Eltern da draußen, macht einfach so weiter. Ja, es lohnt sich wirklich. Ihr kriegt richtig coole Menschen damit in die Welt.
Ja.
Keine unterdrückten Wesen, keine, die nicht wissen, was sie wert sind, sondern einfach wirklich kleine, selbstbestimmte, selbstwirksame Menschlein. Das ist wirklich wichtig.
Ja, die dann wieder in Beziehungen gehen, die so sind.
Ja.
Und sich den Partner aussuchen, der das auch kann und die dann wiederum Kinder kriegen, die, also das ist einfach... Das
eine Kettenreaktion.
Oh ja, und ich freue mich schon auf die Zeit, weil die Zeiten davor waren ja überhaupt nicht so.
Nee, gar nicht.
Ja, nee, gar nicht. Also es wird so toll werden. Also, dass man auch mal ein bisschen positiv in die Zukunft schaut, oder?
Ja, absolut, ja. Ja, du bist eine Optimistin, merke ich das.
Ja, voll.
Richtig, richtig schön. Gut, also Christina, vielen Dank für deine ganze Zeit. Und ich hoffe, jedem hat die Folge gefallen. Und mit Sicherheit kommen da viele positive Rückmeldungen. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz tollen Tag.
Dankeschön.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. Ich hoffe, die Folge mit Christina hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich liebe ja das Abtauchen in andere Kulturen und da mal so ein bisschen stöbern und erfragen, wie Babyschlaf in anderen Ländern funktioniert. Und deswegen schätze ich dieses Format auf jeden Fall sehr. Ja, verpasse auf jeden Fall keine Folge mehr. Deswegen schenk dem Podcast gerne ein Abo und gib mir auch gerne eine gute Bewertung, oder besser gesagt eine sehr gute Bewertung auf der Plattform, auf der du mich immer hörst. Und Schau bitte auch mal in die Shownotes. Wenn du ganz nach unten scrollst, da findest du einen Google-Link. Und ich sage es ja immer und ich werde auch nicht müde darum zu bitten. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir auf Google eine sehr gute Bewertung schenken könntest, egal ob du den Podcast konsumierst oder ja, mir auf Instagram folgst oder TikTok und so weiter. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, denn du hilfst mir damit, leichter in der Google-Suchleiste gefunden zu werden. Denn es gibt genug Eltern, die ja Baby- und Kleinkindschlaf noch nicht verstanden haben und wirklich verzweifelt sind. Und es ist immer noch so, wenn man dann da was eingibt und sich Hilfe erhofft, dass dann oft auch, ja, am Ende landen sie auch beim Schlaftraining, sagen wir, wie es ist. Und ja, du würdest mir auf jeden Fall helfen, dass man mich schneller finden kann. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die sehr gute Bewertung im Voraus und auch vielen lieben Dank an alle, die mich schon bewertet haben. Ja, und ich würde einfach sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Wenn du eine Schlafberatung brauchst, kannst du mich jederzeit per Kontaktformular kontaktieren unter scheidslieb.de. Nur, dass du das auch weißt, wir sind immer so ungefähr 2 bis 3 Wochen im Voraus ausgebucht, manchmal auch weniger. Das heißt, so lange dauert es dann auch nicht auf den Termin. Und ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ein wunderbares Wochenende. Viel Erholung, so viel Schlaf wie möglich. Viel Erfolg beim Schlafzyklen verbinden und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.